Ja, auch nochmal von mir, schönen guten Morgen an alle, die ihr hier seid und natürlich auch die, die zu Hause an den Bildschirmen sind. Ich möchte heute zu Beginn eine Frage stellen, zu Beginn der Predigt, und möchte euch kurz bitten, mir mit einem Handzeichen zu antworten. Wer kennt denn diesen Hollywood-Klassiker, und täglich grüßt das Murmeltier? Ja, es sind doch schon einige, ich würde sagen so vielleicht 30-40%, ist ja auch schon ein älterer Film. Ist jetzt auch kein ausgewiesen christlicher Film, muss man auch klar dazu sagen, wenngleich man vielleicht doch den einen oder anderen christlichen Ansatzpunkt darin erkennen könnte. Man kann ihn aber an einem gemütlichen Winterabend, das kann ich schon empfehlen, mal mit der Familie oder mit Freunden zu Hause auch anschauen. Für alle, die den Film nicht kennen, trotzdem von mir eine ganz kurze Zusammenfassung. In dem Film, da spielt ein TV-Wetteransager, der aus Pittsburgh, der heißt Phil Connors, der spielt da die Hauptrolle. Und dieser Phil Connors, das ist ein sehr zynischer, ein egozentrischer, ein häufig schlecht gelaunter Mensch. Und der muss für seinen Fernsehsender jetzt nach Pennsylvania in die Kleinstadt Punxsutawney, um dort für seinen Fernsehsender vom Murmeltiertag zu berichten. Dieser Murmeltiertag ist übrigens tatsächlich eine lange Tradition in manchen Städten in Amerika seit über 130 Jahren. Wer also mehr davon erfahren will, sollte sich wirklich den Film anschauen. Und das Verrückte an dem Film ist letztendlich, dass dieser Phil Connors diesen Murmeltiertag in dem Film immer wieder erlebt. Der sitzt sozusagen in einer Zeitschleife fest. Um es kurz zu machen, mit der Zeit, dann nutzt er diese Möglichkeit, dieser Zeitschleife, um sich Schritt für Schritt in einen besseren, einen selbstloseren, einen auch in der Stadt einen allzeit beliebten Mann zu verwandeln. Er entwickelt mehr Empathie, rettet auch Menschenleben dort und wurde, wie gesagt, zu einem allzeit beliebten Menschen. Und dann endet diese Zeitschleife, nachdem er auch die Liebe zu seiner Angebeteten, die wir hier auf dem Plakat auch sehen, gewinnen konnte. Das war eigentlich auch sein eigentliches Ziel seiner Verwandlung. Schaut euch, wie gesagt, diesen Film mal an, ist eine ganz nette Unterhaltung. Stellt sich natürlich trotzdem die Frage, was hat es heute mit unserer Predigt zu tun, mit unserer Predigtreihe Reich Gottes? Ganz einfach, unser Predigttext heute hat auch etwas mit einer Zeitschleife zu tun, zumindest beinhaltet er gewisse Elemente davon. Und ich möchte heute zeigen, was in dieser Zeitschleife passiert. Und den Eintritt in diese Zeitschleife werde ich auch noch kurz beschreiben und auch, was nach dem Austritt auf uns wartet. Reich Gottes, das heißt ja unsere Predigtreihe. Das haben wir jetzt verschieden gehört in den Predigten zuvor, lässt sich auch als Königsherrschaft Gottes übersetzen. Und wir wollen heute deshalb besonders mal drauf schauen, was denn diesen König ausmacht, welche Eigenschaften er besitzt. Und der König selbst, der will, das sagt er uns immer wieder in seinem Wort der Bibel, dass auch wir diese Eigenschaften dann, die er besitzt, uns zu eigen machen. So sagt er es immer wieder, wie gesagt, in seinem Wort. Und deswegen steht auch unsere Predigt heute unter dem Motto, das Wesen des Königs oder wie lebt man im Reich Gottes. Und der Predigttext selbst, der steht in Matthäus 11, 28 bis 30, dort sagt Jesus zu den Menschen, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Einsteigen möchte ich heute Morgen, wie gesagt, oder wie könnte es anders sein, so muss ich sagen, an dem vierten Advent schon, mit einigen Gedanken auch zu Weihnachten, dass wir ja diese Woche am Donnerstag ja auch noch feiern werden. Jesus kam ja an Weihnachten als kleines Kind auf die Welt, das wird ja den meisten bekannt sein, für alle nahbar, nahbar für die Geringsten, das wird in der Weihnachtsgeschichte immer durch die Hirten zum Ausdruck gebracht, aber nahbar auch für bedeutende Menschen, wie für die Könige aus dem Morgenland. Er war eben nicht abgehoben, wie wir das heute von bedeutenden Persönlichkeiten, von Herrscher kennen, an sein Kinderbett, da konnte jeder, der wollte. Aber zu Jesu Leben gehört natürlich noch mehr. als seine Geburt. Und das haben wir jetzt vorher auch in den Liedern öfters gehört. Daran dürfen wir auch in Weihnachten ja denken. Das ist ja wie, wenn wir einen Geburtstag von uns Menschen auch feiern, dann denken wir ja an dem Tag bei erwachsenen Menschen auch nicht nur an die Geburt zurück, sondern auch, was diesen Menschen eben im Leben so ausmacht. Und wenn wir Jesu Leben anschauen, dann sehen wir, dass er auf diese Welt kam, um uns zu dienen. Und für uns ein Leben zu führen, von dem er sagt, er hat eigentlich nicht mal einen eigenen Platz gehabt, wo er sich zum Schlafen hinlegt. Und zu guter Letzt hat er uns auch noch am Kreuz erlöst. Er hat für meine, für deine Schuld dort bezahlt, damit wir Erlösung finden, damit wir Frieden mit Gott haben können. Und das ist das Evangelium, das ist ja diese große Liebe des Königs, die er uns anbietet. Er selbst fasst es mal in einem Vers in der Bibel, bekannten Vers im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, so zusammen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, man könnte auch sagen, sich selbst gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das bietet dir auch heute noch an, Ja zu sagen zu ihm, wenn du es noch nicht gemacht hast. Damit schenkt er dir das ewige Leben und gleichzeitig auch die Eintrittskarte, nicht nur die Eintrittskarte, sogar die vorher angesprochene Zeitschleife, sondern das ist sogar schon der erste Schritt da drin. Aber Jesus bezahlt nicht nur für all deine Schuld, wenn du Ja sagst zu ihm, sondern er macht dich auch zu seinem Kind und damit zu Miterben an seinem Königreich. Da kann man nur sagen, wenn du das machst, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Kind Gottes. Und wenn du mehr darüber noch erfahren willst oder sagst, ich bin noch nicht so weit, ich bräuchte noch Hilfe zu diesem Schritt, dann stehen wir dir von der Gemeinde hier gerne zur Verfügung. Sprich einfach jemanden dazu an. Wenn du zu ihm Ja sagst, dann erfährst du, wie gesagt, zum ersten Mal in deinem Leben, was Jesus in Vers 28 unseres Predigttexts beschreibt. Jesus nimmt dir dann zum ersten Mal in deinem Leben, wie gesagt, all deine Schuld und dein Versagen ab. All das, was dich belastet und dich niederdrückt. Und er lädt dich dazu ein, das ist auch ganz wichtig, zu ihm zu kommen. Er ist nahbar und einladend. Für ihn gibt es keine verschlossenen Türen für uns Menschen. Das ist etwas, was wir dann auch uns zu eigen machen dürfen, dass wir für andere offen sind. Klar, derzeit ist es im Face-to-Face-Modus ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten. Aber dafür gibt es vielleicht andere mediale Möglichkeiten. Mit Einzelnen geht es vielleicht trotzdem, soweit es erlaubt ist, und wenn Corona hoffentlich bald vorbei ist, sowieso. So wie Jesus Menschen einlädt, sollen auch wir einladen und gastfrei sein. Und es kann dann auch eine hervorragende Möglichkeit sein, sie auch mit Jesus bekannt zu machen. Das hat uns Jesus ja als Aufgabe an einer anderen Stelle der Bibel ja auch mit auf den Weg gegeben, Menschen mit ihm bekannt zu machen. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und dann vergibt er dir, das haben wir ja gesehen, all deine Schuld. Weil alles, was du Ungutes aus deinem Leben mitbringst, ist für Gott, wenn du zu Jesus Ja sagst, nicht mehr da. An der anderen Stelle, er spricht ja auf in so einer bildlichen Sprache, an der anderen Stelle drückt er das mal so aus, er wirft praktisch alles, was du Ungutes mitgebracht hast, tief hinab ins Meer, wo es keiner mehr hervorholen kann. Und das ist etwas, was sich Gott natürlich auch von uns wünscht, dass wir vergebungsbereit sind. Als Petrus, ein Freund von Jesus, ihn mal fragt, wie oft man denn vergeben soll, das sagt dieser unbegrenzt. Er drückt zwar hier auch bildlich wieder aus, mit 70 mal 7 meint aber unbegrenzt. Und eigentlich ist das ja auch logisch, denn Jesus tut es bei uns ja auch. Und deswegen steht auch folgerichtig im Gebet, dass Jesus seinen Freunden gelehrt hat, im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, heißt es dort, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebungsbereitschaft, das ist ein ganz wichtiges Lebensmotto im Reich Gottes. Und dadurch, dass Jesus uns vergeben hat, geschieht aber noch etwas in unserem Leben. Dann will er uns Ruhe schenken. Nämlich die Ruhe, können wir hier sagen, die Ruhe des Gewissens. Das ist sozusagen eine feststehende Ruhe, ein feststehender Frieden. Wir dürfen jetzt für alle Zeit wissen, dass wir Frieden mit Gott haben. So drückt Paulus im Römerbrief in Kapitel 5 aus, wer da mal gerne nachlesen will. Jesus hat für uns bezahlt und Gott lässt sich nicht zwei- oder mehrmals bezahlen. Und wenn wir das drin haben, wenn wir diese Ruhe haben, diesen Frieden, dann können wir auch unseren Dienst im Reich Gottes gelassen angehen. Wenn wir das wissen dürfen, wir haben Frieden mit Gott. Und damit komme ich zum nächsten Vers. In Vers 29 sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was meint jetzt Jesus mit den Worten, nehmt auf euch mein Joch? Da hat ja vorher Benny schon viel dazu gesagt. Und er spricht ja häufig in Bildern, die den Zuhörern bekannt waren damals. Und wie gesagt, dieses Bild ist ja aus der damaligen Landwirtschaft. Wir sehen es heute im westlichen Bereich, wo selten noch, hat Benny schon erklärt, mehr Traktoren. Vielleicht gibt es das noch mehr in Entwicklungsländern. Bei uns ganz selten. Aber so ein Joch sieht also so aus. Das ist also ein Gerät, das mit einem Zugtier, einem Ochsen meistens, könnte auch ein Pferd sein, oder einem Paar von Zugtieren angelegt wird, um mittels desselben eine Last zu ziehen, beziehungsweise eine Arbeit zu verrichten. Was war jetzt Jesu Joch, seine Aufgabe, als er hier auf der Erde war? Und ganz sicher an erster Stelle müssen wir hier nennen, hat es mit dem Willen des Vaters zu tun, dass er den nämlich erfüllt. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das sagt Jesus ja im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, bevor man ihn zur Kreuzigung geführt hat. Er hätte sich das alles anders vorstellen können. Er hat auch noch gebetet zu seinem Vater, wenn es möglich ist, dann lass doch diese Kreuzigung, diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann dieser Satz, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Er hätte sich es anders vorstellen können, aber der Wille des Vaters war, dass er uns im Kreuz erlöst. Das war der einzige Weg. Und Gott sei Dank, können wir nur sagen, hat Jesus sich voll und ganz unter den Willen seines Vaters gestellt. An dieser Stelle könnte man auch sagen, er war dem Vater gehorsam. Und warum konnte er das sein? Das ist mal wichtig zu sehen, weil er mit dem Vater eins war. Er kannte dessen Willen ganz genau. Und auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, er wollte ihn auch umsetzen. Auch das ist wichtig. Aber wie kommen wir jetzt dahin, Gott immer mehr gehorsam zu sein? Damit es gelingen kann, müssen wir eben, wie gesagt, vom König, von Jesus lernen. Dazu lädt er uns ja hier im Vers geradezu ein, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wir dürfen von ihm lernen, dass Gottes Maßstäbe, Gottes Willen, den er uns ja in seinem Wort der Bibel ja offenbart, für uns zählen müssen und nicht die von dieser Welt. Das, was hier alles im Maßstab oder Neudeutsch, wie man es auch ausdrückt, in ist. Wenn wir wirklich dazu bereit sind, von Jesus zu lernen, dann dürfen wir mehr und mehr Gottes Willen erkennen und können ihn dann natürlich auch vermehrt umsetzen. Paulus drückt es mal deutlich im Brief an die Gemeinde in Rom aus. Dort bringt er genau diesen Zusammenhang zum Stehen. Er schreibt dort, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Merkt ihr hier diesen Zusammenhang und stellt euch nicht dieser Welt gleich, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Aber wir müssen von Jesus eben auch das Wollen lernen. Er wollte den Willen des Vaters umsetzen. Und wir müssen das eben auch wirklich wollen. Gott hat zwar schon alles in uns angelegt, das ist gar keine Frage. Er hat all seine Liebe in unser Herzen ausgegossen. Alles angelegt, um uns verändern zu lassen. Aber Gott hat uns auch mit einem freien Willen geschaffen. Wir sind hier durchaus also auch gefordert, das zu wollen. Nochmals, ob wir uns verändern lassen wollen, ob wir nach Gottes Willen leben wollen, das hat auch nichts mit unserer Rettung zu tun. Die ist schon erledigt, wenn wir Jesus angenommen haben. Dieser Friede steht fest. Aber es hat mit der Frage zu tun, wie unser Leben im Reich Gottes, und um diese Frage geht es ja heute im Wesentlichen, aussieht. Tun wir das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, wie Paulus Gottes Willen ja beschreibt, oder folgen wir unserem eigenen Willen? Das ist ein weiterer zentraler Punkt für das Leben im Reich Gottes. Und dann nimmt Jesus noch mehr hinein, was ihn als König ausmacht und was wir von ihm annehmen dürfen, nämlich Demut und Sanftmut. Das Wort Demut, das kommt ja vom althochdeutschen Wort diomuoti. Das bedeutet so viel wie eine dienende Gesinnung haben. Und das haben wir ja jetzt schon besprochen, schon gesehen, was er für eine dienende Gesinnung hatte, die uns die Erlösung brachte. Und auch wir sollen eine dienende Gesinnung haben. Das wird in Gottes Wort immer wieder aufgezeigt, dass wir einander in Liebe dienen sollen. Jeder mit den Möglichkeiten, die er von Gott bekommen hat. Da muss sich auch keiner verbiegen, das ist keine Frage. Aber jeder mit den Möglichkeiten, die er von Gott bekommen hat, darf er dienen. Und da gibt es ja genug Möglichkeiten im Reich Gottes, das zu tun. Vielleicht im Naheliegendsten, gerade auch in der Gemeinde. Auch hier gibt es genügend Betätigungsfelder, sich einzubringen, Gottes Wunsch nachzukommen. Und das dürfen wir nicht mal kriegsgerecht, müssen wir das tun, als ob wir dazu gezwungen werden, sondern wir dürfen mit Freuden dienen, so heißt es im Psalm 100. Und dass wir das können, mit Freude dienen, ich denke, der wichtigste Grund dafür, zumindest für mich, ist es immer, dass wir genau genommen erkennen dürfen, alles, was wir eigentlich tun, das tun wir für Jesus, unseren Herrn. So drückt es Paulus im Kolosserbrief aus. Wir dürfen wirklich unseren Dienst mit Freude tun, weil wir ihn für Jesus, unseren Erlöser, tun dürfen, der alles für uns gegeben hat. Auch dahin dürfen wir uns von Gott und seiner Liebe verändern lassen. Und Jesus ist sanftmütig. Sanftmütig ist ja jemand, der sich jetzt nicht leicht zum Zorn hinreißen lässt, der weich und behutsam auch im Umgang mit anderen ist. Das heißt jetzt aber auf der anderen Seite natürlich nicht, dass er damit alles durchgehen lässt. Auch hier können wir bei Jesus wieder das schön anschauen, am Beispiel vielleicht der Ehebrecherin aus Johannes 8. Erst bringt er dort ihre Ankläger zum Schweigen und rettet ihr damit das Leben. Das muss man klar so sagen, sie wollten sie ja wegen den Verfehlungen oder wegen der Verfehlung steinigen. Geht dann behutsam auf sie ein und sagt ihr, wenn sie dich nicht verurteilt haben, verurteile ich dich auch nicht. Und gibt ihr aber dann trotzdem eine klare Botschaft mit auf dem Weg, tu diese Verfehlung nicht mehr, sündige so nicht mehr. Und er will auch, dass wir natürlich dann, das ist ja immer der Bezug, sanftmütig mit anderen umgehen. Nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sie verurteilen, sondern anderen gut tun und ihnen helfen, wieder auf den rechten Weg zu kommen. So beschreibt es auch Paulus im Galaterbrief Kapitel 6 in den ersten Versen, lässt es gerne mal nach. Und es steht auch, dass wir das natürlich auch in Anspruch nehmen dürfen. Das wollen und dürfen wir in Anspruch nehmen von anderen. Das müssen wir auch, weil wir sind ja selber auch nicht fehlerlos. Aber es ist ein ganz anderes Miteinander, als wenn wir aufeinander losgehen und uns ständig die Vergehen um die Ohren hauen. Vielmehr sollen wir einander helfen und das ist dann auch wirklich eine gelebte und auch eine praktizierte Nächstenliebe, wie sie Gott sich wünscht. Die wir aber auch, das muss jetzt immer im Hinterkopf sein, auch um uns vielleicht nicht zu überheben, die wir selber nötig haben. Daran sagt Jesus mal, soll die Welt erkennen, dass wir zu seinem Königreich gehören. Das macht sein Königreich auch aus, dieser liebevolle, sanftmütige Umgang miteinander. Und so ein Umgang wird eben dann, weil die Welt es auch erkennen soll, auch dazu führen, dass Außenstehende auf sein Reich aufmerksam werden und Interesse daran bekommen. Wenn wir Jesu Joch auf uns nehmen und unsere Arbeit mit Freude im Dienst und sanftmütig einander gegenüber angehen, dann spricht Jesus wieder davon, dass unsere Seelen Ruhe finden werden. Und das ist wieder Friede vorher, dem wir besprochen haben, die Ruhe vorher, auch wieder natürlich ein göttlicher Friede. Er ist etwas anders geartet, aber auch ein göttlicher Friede. Paulus beschreibt ja diesen Frieden, war ein Brief an die Philipper, dass das ein Frieden ist, gerade in Situationen auch, wo unser Leben von Mühsal und Last geprägt ist, ein Frieden ist, der alle menschliche Vorstellungskraft übersteigt und der unser Herz zur Ruhe bringen kann, auch wenn die Umstände tatsächlich und wirklich schwer sind. Aber was macht sein Joch neben diesem Frieden, den er uns zusagt, denn noch so sanft und seine Last so leicht, wie er es in Vers 30 ausdrückt? Trotz ja aller de facto, wie wir gesagt haben, mögliche Mühe und Last im Leben. Wir haben ja vorher gesehen, dass es sich bei dem Joch um ein Geschirr handelt, das in der Landwirtschaft einem oder zwei Tieren umgelegt wurde, um eben dort eine Arbeit zu verrichten. Bei dem Joch, das uns Jesus auferlegt, handelt es sich aber immer um ein Zweierjoch, also um sowas, wie ihr es jetzt seht. Wir Menschen neigen manchmal dazu, lieber ein Einzeljoch zu wollen, Jesus außen vor zu lassen, aber das führt nie zu guten Ergebnissen. John Henry Jowett ist ein bekannter britischer Prediger Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, der sagte mal, und das ist damals so gültig wie heute: Der schlimmste Fehler, den ein Gläubiger machen kann, ist zu versuchen, die Last des Lebens unter einem Einzelgeschirr zu tragen. Gott wollte nie, dass jemand seine Last alleine tragen muss. Deshalb handelt Jesus nur mit Jochen. Ein Joch ist ein Geschirr für zwei und der Herr selbst möchte einer von beiden sein. Er möchte die Arbeit jedes schweren Auftrages mit uns teilen. Das Geheimnis für Sieg und Frieden im christlichen Leben findet man, indem er das einzige Geschirr des Selbst ablegt und das befreiende Joch des Herrn annimmt. Das ist also die Erfolgsformel. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht, weil er selbst mit uns unter das Joch geht und mitträgt. Er trägt die Last von uns mit und das macht sie so leicht. Und jetzt wieder auf uns gemünzt, das gilt natürlich dann auch für uns, dass wir andere unterstützen sollen. Und wenn wir auch ehrlich sind zu uns selbst, dann wollen wir ja auch Unterstützung, wenn wir Hilfe benötigen. Jesus gibt hier auch eine Hilfestellung uns mit in Matthäus 7, in Vers 12. Da sagt er: Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihr für sie. Und da ist so ein bisschen ein Perspektivwechsel drin. Wenn ich jemand begegne, wo ich erkenne, da ist eine Not da, dann soll ich mich mal in den reinversetzen und soll mir überlegen, was ich eigentlich an seiner Stelle jetzt wollte, was der andere für mich tut. Und wenn wir den hinkriegen, diesen Perspektivwechsel, dann sind wir auch eher bereit, wahrscheinlich zu helfen. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihr für sie. Das ist so ein grundsätzliches, wichtiges Lebensmotto auch im Reich Gottes. Dieses gegenseitige, hilfsbereite Miteinander. Und auch für den Helfer, der dann in der Last mitträgt, gilt ja, Jesus ist dabei und trägt mit. Aber man muss es nie alleine machen. Jetzt ist natürlich auch klar, das muss ich natürlich auch noch ansprechen, wenn zwei unter so einem Joch sind, wie wir es hier noch sehen, dann muss ja einer die Führung haben, beziehungsweise das Sagen. Sonst wird es einfach nichts mit der geraden Furche auf dem Acker. Und dieser eine will in unserem Leben Jesus sein. Dann wird unsere Arbeit, unser Leben auch gelingen und dann wird es Frucht bringen. Das ist ja in der Landwirtschaft ein ganz zentrales Element, ja das Ziel. Jetzt sind wir aber natürlich manchmal geneigt, unsere eigene Wege gehen zu wollen, sozusagen unter diesem Doppeljoch in eine andere Richtung zu ziehen. Also dem Willen von Jesus nicht zu folgen, sondern den eigenen durchzudrücken. Und das führt dann meistens in eine ungute Zukunft hinein. Vielleicht ein kurzes Beispiel aus dem Alten Testament, das wortwörtlich auch mit Königsherrschaft Gottes zu tun hatte. Gott wollte ja mit seinem Volk als dessen alleiniger König unterwegs sein. Er allein sollte die maßgebliche Richtschnur für das Volk Israel darstellen. Doch dann begehrte das Volk plötzlich dagegen auf. Sie wollten lieber auch einen weltlichen König haben, wie die Völker um sie herum. Für Gott war klar, das können wir auch in 1. Samuel 8 so nachlesen, dass damit das Volk ihn Gott verworfen hatte. Man kann hier buchstäblich eigentlich auch sagen, sie haben seine Königsherrschaft abgelehnt, sich gegen seinen Willen aufgelehnt. Und wer jetzt im Alten Testament etwas forscht oder unterwegs ist oder das noch macht, der wird erkennen oder hat schon erkannt, das war nicht gut für das Volk Israel. Aber es ist auch bei uns so, wenn wir ehrlich sind, auch wir wollen doch in unserem Leben oft unseren eigenen Willen haben und uns gegen Gott auflehnen, also in die andere Richtung ziehen unter diesem Joch. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Zeitschleife. Phil, der Wettermoderator, haben wir ja gehört, er ist jeden Morgen wieder aufgewacht und hat den Murmeltiertag wieder durchlebt. Und er hat das mit der Zeit immer mehr genutzt, wie gesagt, um sich von einem Egoisten zu einem selbstlosen, liebenswerten Menschen zu entwickeln. Wenngleich die Frage hier natürlich schon erlaubt sein darf, ob das wirklich auch Substanz hatte, da es ihm in erster Linie ja erstmal nur darum ging, das Herz seiner Angebeteten zu erobern. Aber ihr könnt euch erinnern, wie dem auch sei, er hat die Chance trotzdem genutzt, wenngleich er auf sich selbst gestellt, ohne Hilfe Stück für Stück sich dabei selbst voranbringen musste. Und das hat bestimmt eine Ewigkeit gedauert. Warum kann ich das annehmen? In dem Film werden ja nur Anzahl von Tagen, 10, 20, weiß ich nicht genau, gezeigt. Aber er hat in dem Film zum Beispiel perfekt Klavierspielen gelernt, das er vorher gar nicht konnte. Und ich könnte mir vorstellen, so etwas dauert Jahre, bei mir vermutlich Jahrzehnte. Wegen dem habe ich es auch relativ schnell wieder gelassen, als ich es mal versucht habe. Das hat bestimmt ewig gedauert. Und wir haben da viel bessere Voraussetzungen. Wir müssen das nicht alleine machen, uns weiterzuentwickeln, Jesus mehr und mehr ähnlicher zu werden. Und bei uns wird es auch mehr Substanz haben. Denn wir haben einen Gott, der uns liebt, der seine Liebe voll umfänglich in uns schon ausgegossen hat und der durch seine Liebe uns auch nachhaltig in unserer Entwicklung begleitet und unterstützt. Wir dürfen jetzt diese Schleife wieder neu begehen, jetzt schon als seine Kinder. Bei uns geht es nicht mehr um die grundsätzliche Frage der Errettung, wie beim ersten Eintritt, die Schleife. Aber Jesus lädt uns geradezu auch immer wieder ein, diese Elemente zu nutzen, zu ihm zu kommen, sowohl mit unserer Mühsal und Last, die wir aus unserem Leben mitbringen, aber auch mit unserer Schuld und unserem Versagen. Er will sie uns wegnehmen, er will uns wieder neu aus- und aufrichten, dass wir ihm wieder leicht nachfolgen können, erleichtert nachfolgen können. Und so durchlaufen wir diese Schleife in unserem Leben als seine Kinder immer wieder, diese Elemente. Und das ist gut so, weil wir ja schon gesehen haben, dass wenn wir uns mehr und mehr ausrichten, und das passiert ja dann, dass dann sein Reich schon im Hier und Jetzt wächst und nach außen viel sichtbarer wird. Ich möchte deswegen jetzt hier nochmals kurz zusammenfassen, was wir im Wesentlichen heute gesehen haben, was unser Leben im Reich Gottes ausmachen soll. Wie lebt man im Reich Gottes? Das war ja unsere Eingangsfrage. Da haben wir gesehen, einladen und gastfrei, offen sein für andere Menschen und ihnen dann auch, wenn es Gott schenkt, die Möglichkeiten schenkt, von ihm erzählen, von Jesus erzählen. Vergebungsbereit sein, anderen zu vergeben, weil auch uns alles vergeben wurde. Unter der Herrschaft Gottes zu leben. Das heißt, ihn wirklich als Herrn anzunehmen und ich ihn auch Herrn sein lassen. Seinem Willen folgen und uns nicht an anderen Dingen orientieren. Mit Freude für Jesus sich einbringen. In seinem Reich. Weil wir wissen dürfen, er hat alles für uns gegeben. Er hat uns erlöst am Kreuz. Er hat sein Leben ganz und gar für uns gelebt. In Liebe und Wahrheit einander begegnen, habe ich es hier mal geschrieben, das war das vorher mit ihrer Sanftmut. Wirklich auf Menschen liebevoll zugehen, wir haben das alle auch nötig. Und trotzdem nichts unter den Teppich kehren, sondern in Wahrheit sie auf den rechten Weg helfen, auf den rechten Weg zurückzubringen. Alles in Liebe. Und einander gerne unterstützen, ganz praktisch einander auch helfen, wie auch wir so eine Hilfe gerne haben und annehmen werden. Wenn wir in diesen Dingen vorankommen, dann werden auch andere auf Gottes Reich aufmerksam, wie gesagt, und damit in das Reich eingeladen. Diese Zeitschleife oder diese Elemente, die haben also eine ganz hohe Bedeutung für das Reich Gottes, für sein Wachstum im Hier und Jetzt. Ich habe ja zu Beginn der Predigt gesagt, zum Schluss möchte ich noch als Abrundung auch kurz auf den Exit aus dieser Schleife kommen. Oder sagen, was danach auch für uns, was uns da erwartet. Der Exit aus dieser Schleife, der kommt dann durch unseren Tod. Aber nicht, weil Gott uns etwas nehmen will, unser irdisches Leben, sondern weil er uns etwas viel Größeres schenken will. Holt er uns irgendwann aus dieser Zeitschleife raus, aus dem Dienst am Reich Gottes, was ja wichtig und groß ist, wo wir uns daran freuen dürfen. Aber dann dürfen wir sein Reich in Vollkommenheit kennenlernen. Dann dürfen wir uns auf das freuen, was dann kommt. Nämlich eine Ewigkeit in voller Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Gott wird alles neu schaffen, so sagt er es uns in seinem Wort zu. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und darauf wird kein Leid, kein Schmerz, kein Tod, keine Träne, nichts mehr, was uns belastet sein. Und er selbst wird als König unter uns wohnen. Das sagt er all denen zu, die Ja gesagt haben zu ihm, seinen Kindern. Und das ist ja eine Freude, eine Perspektive, die auch wir anderen weitergeben dürfen und sollen, die noch nicht Ja gesagt haben zu ihm. Wisst ihr, viele meinen ja, im Gespräch hört man das immer wieder, ihnen geht es so gut auf dieser Welt und sie brauchen Gott gar nicht. Und ganz ehrlich, ich wünsche ihnen ja, dass sie finanziell gut dastehen, dass es in der Partnerschaft gut läuft, dass es gesundheitlich vor allem auch gut läuft, gerade auch in dieser Zeit, das wünsche ich ihnen alles. Aber eins haben sie nicht, das haben nur wir und das können sie sich auch mit ihrem ganzen Wohlstand, mit allem, was sie haben, nicht kaufen. Diese Perspektive über den Tod hinaus, hinein in die Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus. Und lasst uns doch dazu einladen, vielleicht gerade auch jetzt in der Adventszeit. Das ist ja die Zeit der Erwartung, wo wir die Ankunft unseres Herrn begehen. An Weihnachten, das steht jetzt im Fokus, ganz klar. Aber es ist auch das Warten auf seine Wiederkunft. Er wird auch wiederkommen und dann nicht wie an Weihnachten als Retter, sondern als einer, der alles neu ordnen wird. Alles neu ordnen wird auch für die Menschen. Und seinen Kindern hat er zugesagt, dass er für sie einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo alles gut drauf ist. Daran dürfen wir uns freuen und auf das dürfen wir uns einladen. Lasst uns wirklich auch nutzen. Amen.